Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und falls ihr das Video irgendwann nachts hört, gute Nacht. Jetzt kommt die Predigt. Herzlich willkommen zur Predigt beim Ostergottesdienst. Vielleicht ist bei dir gerade jetzt der Ostersonntag und du hörst das. Schön. Ich möchte am Anfang beten. Jesus, danke, dass du am Kreuz gestorben bist. Aber noch mehr will ich dir Danke sagen, dass du Ostern aus dem Grab auferstanden bist. Du bist nicht drin geblieben, du hast dem Tod gezeigt, wo der Hammer hängt. Du bist runtergegangen ins Reich des Todes und hast den Schlüssel mitgenommen. Und jetzt bist du der Herr über Leben und Tod. Und du bist auferstanden und eines Tages werden auch wir auferstehen. Daran wollen wir uns heute erinnern. Danke, dass du lebst. Amen. Ich habe für die Predigt einen Text ausgesucht. Es gibt Ostern ja verschiedene Berichte in den verschiedenen Evangelien. Und da kommen so einige Leute, kommen zum Grab und gehen auch wieder weg. Und das sind meistens die Frauen. Und im Johannesevangelium kommt dann auch noch Petrus und Johannes zu dem Grab. Und dann ist da die Maria Magdalena. Die bleibt danach noch am Grab. Und wie sie dann Jesus begegnet, das wollen wir uns heute ein bisschen angucken und mal schauen, was das mit uns zu tun hat. Und wir lesen aus dem Johannesevangelium, Johannesevangelium Kapitel 20, ab Vers 11. Da steht: Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und einer am Fußende. »Frau, warum weinst du?« fragten die Engel. Maria antwortete: »Sie haben meinen Herrn fortgetragen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus dastehen. Aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie: »Frau, warum weinst du? Wen suchst du?« Sie dachte, er sei der Gärtner, und sagte zu ihm: »Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will hingehen und ihn holen.« Da kommen alle möglichen Leute zum Grab, morgens in der Früh. Ich weiß gar nicht, wie das war. Der Stein muss ja irgendwie weggerollt sein. Dann kommt Jesus aus dem Grab raus. Die römischen Wachposten, die vor dem Grab positioniert waren, hauen ab, verlassen ihren Posten und gehen. Und Jesus spaziert da raus. Niemand von uns war dabei. Es war überhaupt keiner dabei. Vielleicht war da ganz viel Licht dabei, vielleicht Erdbeben, irgendwelche Naturerscheinungen, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss das phänomenal gewesen sein. Und dann kommen zuerst die Frauen zu diesem Grab. Sie gehen dahin, finden das offen, keiner da, sie sehen einen Engel. Manche Evangelien berichten, dass der Engel im Grab ist, andere, dass davor Engel stehen. Und ja, dann gehen die Frauen zurück und sie gehen natürlich zu den Jüngern. Sie sagen: Das Grab ist leer, der ist nicht mehr da. Was ist denn da los? Petrus und Johannes rennen zu dem Grab, gucken rein, sehen niemand drin. Und dann steht im Johannesevangelium: Johannes glaubt, weil er sich erinnert, was Jesus gesagt hat, dass er auferstehen wird. Petrus glaubt wahrscheinlich erst später. Johannes und Petrus gehen wieder nach Hause und Maria bleibt dort. Sie bleibt dort und weint. Geht in das Grab, guckt da rein, da sieht sie auch zwei Engel. Beide sitzen da, wo Jesus gelegen hat. Einer am Fußende, einer am Kopfende. Sie sagen: Warum weinst du? Maria sagt: Die haben meinen Jesus weggetragen. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Dann dreht sie sich um, dann sieht sie Jesus da stehen. Und sie sieht nicht, dass es Jesus ist, sondern denkt, es sei der Gärtner. Jesus fragt sie: Wen suchst du? Das ist unser erster Punkt. Wen suchst du? Wenn man sich mal anschaut, wie die Maria Magdalena reagiert, dann merkt man, wen sie sucht. Sie sagt zu den Engeln, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und dann kommt der Gärtner, Jesus, aber sie hält ihn für den Gärtner und fragt, wen suchst du? Und sie sagt, wenn du ihn fortgenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Die Maria sucht einen Toten. Denn sie denkt, die Leiche wurde fortgetragen und irgendwo hingelegt. Maria sucht eine Leiche. Das ist total verständlich. Denn wenn einer gestorben ist, dann bleibt er tot. Das ist normal. Das ist das, was immer passiert. Ist total verständlich, aber falsch. Deswegen begreift sie nicht, dass Jesus vor ihr steht. Und deswegen fragt sie, ja, wo hast du ihn denn jetzt hingelegt? Ich will ihn wieder zurückbringen, da wo er hingehört. Das, wahrscheinlich denkt sie, dass das Grab geplündert wurde oder so. Furchtbar. Maria sucht eine Leiche. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir, du und ich, wir suchen auch einen toten Gott. Wisst ihr, der Unterschied von tot und lebendig, ich möchte euch den mal in einer Geschichte erklären. Stellt euch vor, ein Papa geht mit seinem Jungen in ein Museum. Und in dem Museum sind lauter coole, ausgestopfte Tiere. Antilopen, Giraffen und dann gehen sie da so rein. Der Papa hält den Jungen an der Hand und dann so, oh, sind die groß und guck mal da, ein ausgestopfter Elefant. Und dann so die Frage, sind die echt? Ja, die sind echt, aber warum bewegen die sich nicht? Naja, die sind ausgestopft. Ausgestopfte Tiere stehen einfach nur rum. Sie sehen aus wie echt, aber haben Glasaugen und das ist, ja, nur präpariert. Und dann kommen sie in ein weiteres Zimmer, da ist ein ausgestopfter Löwe. Dann stellt der Junge sich da zu dem Löwen, Papa, ist der echt? Nee, der ist bloß ausgestopft. Papa, ist der gefährlich? Nein, der macht nichts. Und dann stellt der Junge sich vor den Löwen ganz dicht hin und guckt so in das Gesicht von dem ausgestopften Löwen. Und auf einmal blinzelt der. Und auf einmal atmet der. Und jetzt stellt euch mal vor, was als nächstes in der nächsten Sekunde passieren würde in dieser Situation. Das ist der Unterschied zwischen tot und lebendig. Ja, der ausgestopfte Löwe, der macht nichts. Der macht gar nichts, der ist einfach nur da, bewegt sich nicht. Aber der lebendige Löwe, der blinzelt, der atmet und wer weiß, was der sonst alles noch macht. Papa, ist der gefährlich? Papa, ist der echt? Der echte Löwe bewegt sich, der tut Dinge. Und ich glaube, wenn wir Gott suchen, dann erwarten wir manchmal sowas wie einen ausgestopften Löwen. Der sieht gut aus. Man erkennt noch, was das mal für ein Tier gewesen ist und wie majestätisch der durch die Savanne schreitet und wie gefährlich der auch für die Beutetiere gewesen ist. Aber der steht einfach nur da. Und so gehen wir Christen manchmal durch unseren Alltag. Wir haben irgendeine Sache, kommen damit zu Gott und dann rechnen wir nicht damit, dass er etwas tut. Wir sind krank, wir beten um Heilung, aber dass wirklich etwas passiert, damit rechnen wir vielleicht nicht. Wir sind total durch den Wind, beten, Jesus, hilf mir, den Leuten zu vergeben, die mir irgendwas angetan haben. Und rechnen nicht damit, dass er unsere Gefühle wirklich verändert. Wir beten für Menschen, für die wir vielleicht schon ganz lange beten und sagen, Jesus, bitte klopf doch an ihre Tür, mach doch, dass sie anfangen zu glauben, aber rechne nicht damit, dass er es wirklich tut. Und dann, wenn wir das tun, dann glauben wir an einen toten Gott. Aber Jesus lebt. Und wir suchen einen Gott, der eigentlich nichts macht und nichts kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von wir gesagt, ja, das liegt nämlich daran, dass ich das auch häufig mache. Bei Krankheit denke ich meistens, ja, viele Menschen werden krank, es wird für viele Kranke gebetet und die wenigsten werden gesund. Wisst ihr, das passt mit dem Bild von dem Löwen ziemlich gut. Der kleine Junge wird, nachdem er gemerkt hat, dass der Löwe lebendig ist, der wird wahrscheinlich nicht sagen, hey Löwe, spring! Oder hey Löwe, mach Männchen! Und dann wird der Löwe Männchen machen. Der ist nämlich bloß lebendig und nicht dem Willen des Kindes unterworfen. Dieser Löwe ist ein freier Löwe, ein wilder Löwe und der wird das tun, was er für richtig hält. Und genauso ist das mit Gott auch. Der ist lebendig, aber er ist frei und nicht uns unterworfen. Wir können nicht sagen, hey Gott, mach dies und er tut's oder hey Gott, mach das und er tut's, sondern er ist frei in dem, was er tut. Deswegen sollen wir mit seiner Lebendigkeit, mit seinem Eingreifen rechnen, aber nicht einfach ihn schon in alle Sachen einplanen. Ja, ich bete dann und dann macht Gott das. Ja, ich bete dann und Gott macht Gott das. Denn er ist letztendlich immer frei zu entscheiden, was er tut und wie er es tut. Und er wird nicht nach unserer Pfeife tanzen. Er ist lebendig. Jesus lebt. Das sollten wir nicht vergessen. Und die Frage ist, wen suche ich? Wenn ich Gott suche, wen suche ich? Suche ich wie Maria Magdalena die Leiche? Oder suchen wir den lebendigen Gott, den lebendigen Jesus Christus, der aus dem Tod wieder rausgekommen ist? Es geht weiter. Vers 16. Maria, sagte Jesus zu ihr. Sie wandte sich ihm zu und sagte, Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Die gute Frau ist immer noch ganz verdattert und weiß nicht, wo jetzt dieser Leichnam ist und sucht den. Und dann sagt Jesus ein einziges Wort, Maria. Und sofort hat sie begriffen, was hier los ist. Er ruft sie bei ihrem Namen und sofort weiß sie erstens, der lebt. Das ist Jesus. Und er ist mein Lehrer, denn genau das sagt sie. Wahrscheinlich ist das, wie sie ihn immer angeredet hat, vor der ganzen Kreuzigungsgeschichte. Sie weiß nicht, warum und wie der auf einmal wieder lebt, weil sie war ja auch am Kreuz dabei. Sie hat gesehen, wie Jesus gestorben ist. Sie hat gesehen, wie die römischen Soldaten den Speer in die Seite reingestochen haben. Sie weiß, dass der gestorben ist. Trotzdem steht er jetzt lebendig vor ihr und das sieht sie auch und weiß sie, weil Jesus sie beim Namen gerufen hat. Und das sind die Dinge, die für sie wichtig sind. Wir merken, dass Gott lebendig ist, wenn er uns ruft. Warum weiß Maria, dass das Jesus ist? Erstens, er kennt den Namen. Der Gärtner kennt den Namen doch nicht von dieser Frau. Die war ja aus einer anderen Stadt, die war nicht aus Jerusalem, die war aus einer Stadt vom See Genezareth. Die war ein paar Kilometer, sind das auseinander, die kannte da eigentlich niemand. Das heißt, er kennt den Namen und wahrscheinlich an dem, wie er diesen Namen ausspricht, erkennt sie, dass es nur Jesus sein kann. Und ihr werden die Augen, gehen ihr auf und sie merkt, das ist er. Jesus kennt deinen und meinen Namen. Er weiß, was uns bewegt. Und wenn er uns bei diesem Namen ruft, dann wissen wir, dass er lebendig ist. Deswegen müssen wir uns danach ausstrecken, ihm zu begegnen. Deswegen müssen wir ihn suchen, damit er uns dann beim Namen rufen kann. Wisst ihr, das Problem war nicht, dass Maria den für tot gehalten hat. Das war nicht das Problem. Das war eigentlich überhaupt kein Problem. Weil sie hat Jesus gesucht. Sie hat einen toten Jesus gesucht. Aber sie hat einen lebendigen Jesus gefunden. Besser gesagt, ein lebendiger Jesus hat sie gefunden. Und das ist das Prinzip im Glauben. Wir strecken uns nach Gott aus. Und wir haben vielleicht nicht ein ganz richtiges Bild von ihm im Kopf. Aber wenn wir uns nach ihm ausstrecken, dann wird der lebendige Gott uns beim Namen rufen und dann werden wir ihn erkennen, wie er ist. Ich habe in der Vorbereitung für diese Predigt mal alte Predigten durchgeguckt, die ich hier schon gehalten habe und auch früher. Und ich merke, dass man Gott begegnen muss, dass man sich nach ihm ausstreckt, das ist ein Thema, das kommt irgendwie in jeder zweiten bis dritten Predigt bei mir vor. Vielleicht habt ihr es auch irgendwie schon gemerkt und es hängt euch schon aus dem Hals raus. Und ich habe darüber nachgedacht, warum das so häufig ist. Und ich merke, in der ganzen Bibel ist das immer der Knackpunkt. Die Menschen haben irgendwas in ihrem Leben, irgendein Problem. Sie kommen nicht weiter. Sie begegnen Gott im Alten Testament, Gott, ja, der Herr, im Neuen Testament Jesus und ihr Leben verändert sich. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott macht, dass ihr Problem gelöst wird, dass sie an einem bestimmten Punkt weiterkommen. Und so ist das in unserem Leben auch. Wir haben Probleme, wir haben das allergrößte Problem mit uns selber, dass wir kleine Sünder auf dieser Welt leben und einfach so leben, wie wir leben. Und das ist aber nicht gut für uns. Wir müssen Jesus begegnen. Und dann wird er uns beim Namen rufen und wird uns die Schuld vergeben. Und dann werden in unserem Leben ganz neue Sachen aufspringen. Das ist in der Bibel ständig so und das ist die Botschaft des Evangeliums. Die Botschaft des Evangeliums ist, komm mit deinem ganzen belastenden Zeug zu Gott, bring ihm das, gib es ihm, er ruft dich, er vergibt dir deine Schuld und du hast ein neues Leben. Deswegen ist diese Gottesbegegnung so ungeheuer wichtig. Und in dieser Zeit von der sozialen Isolation fällt sie für mich persönlich fällt sie mir schwieriger als sonst. Ich merke, mir fällt das leichter, in Gemeinschaft zu beten. Ich merke, mir fällt das leichter, in einem Gottesdienst Gott zu begegnen oder mit den Jugendlichen oder mit den Teenies. Alleine tue ich mich echt schwer. Jetzt sind wir aber häufig auf uns allein gestellt oder wir haben Videos oder sonst was. Wir sollen uns danach ausstrecken. Wir können Gottes Wort lesen. Wir können selber Lobpreis machen, wenn du eine Gitarre hast, wenn du ein Klavier hast. Streck dich mit Liedern nach ihm aus. Oder Lobpreis hören. Wir können in die Natur gehen. Manche Leute finden Gott in einem Buch. Manche Leute finden Gott durch Denken und Nachdenken über ihn. Manche Leute finden ihn im Gebet. Viele Leute finden Gott in der Gemeinschaft. Das ist jetzt schwierig. Aber wir müssen ihm begegnen, damit wir ihn hören, wie er uns beim Namen ruft, so wie er Maria gerufen hat. Jesus ruft Maria. Das war der Punkt 2. Jesus ruft Maria bei ihrem Namen. Aber dabei bleibt es nicht, es geht weiter. In Vers 17, Johannes 20, Vers 17, lesen wir weiter. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt, aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und euren Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und verkündete, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Es bleibt nicht bei dem Rufen stehen. Jesus hat einen Auftrag für sie. Er schickt sie. Und das geht los mit: Halte mich nicht fest. Das wird in einigen Übersetzungen anders übersetzt. In der Elberfelder heißt es zum Beispiel: Rühre mich nicht an. Und man könnte denken, dass Jesus hier berührungsscheu ist und dass er nicht angefasst werden will. Ich halte diese Auslegung für nicht richtig, weil Jesus ja später von Thomas angefasst wird. Da begegnet er dem ungläubigen Thomas und sagt: Lege deine Hand in meine Seite und fass die Wundmale an. Da wollte er, dass er angefasst wird. Und auch in parallelen Auferstehungsberichten, zum Beispiel Matthäus 28, da steht in Vers 9. Matthäus 28, Vers 9. Da kommen auch die Frauen zum Grab und dann steht: Da stand plötzlich Jesus selbst vor ihnen und sagte: Sei gegrüßt. Die Frauen warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Also die fallen da so hin und fassen seine Füße an. Wahrscheinlich wird das hier eine ähnliche Begrüßungsgeste gewesen sein, dass sie seine Füße angefasst hat. Vielleicht ist sie ihm auch um den Hals gefallen, das weiß man nicht. Und ich denke, dass er damit gemeint ist, dass Jesus sagt: Maria, jetzt lass mal los, wir haben heute noch was vor. Das würde für mich am ehesten Sinn ergeben. Wir haben noch mehr zu tun, du bekommst einen Auftrag. Und Jesus selber hat auch noch einen Auftrag. Er muss an diesem Tag schließlich noch den Emmaus-Jüngern begegnen, die da nachts von Jerusalem zu dem Dorf Emmaus gehen und wieder zurück. Da muss er ja mit denen noch die Strecke wandern und dann mit ihnen das Brot brechen. Also die haben beide noch was zu tun. Und deswegen sagt Jesus: Pass auf, Maria, du gehst jetzt zu den Jüngern und sagst denen Folgendes: Ich gehe zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und das macht Maria. Sie geht zu den Jüngern und sagt: Ich habe den Herrn gesehen. Und sagt, was ihr aufgetragen wurde. Wenn wir Jesus begegnen, dann begegnen wir das nie einfach nur so, sondern wir bekommen häufig auch einen Auftrag. Der Auftrag kann verschieden sein für verschiedene Leute. Marias Auftrag war hier nicht so schwer. Sie muss zu den Jüngern gehen und denen erzählen, was sie gesehen hat. Meistens ist der Auftrag an uns ein bisschen ähnlich. Wir sollen zu den Leuten gehen und ihnen erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Dieser Auftrag hängt immer zusammen mit der Gottesbegegnung. Das ist auch ganz häufig so in der ganzen Bibel. Alle Leute, die Gott begegnen, das ist nicht einfach nur zur eigenen Erbauung, sondern sie bekommen ganz häufig einen Auftrag. Vor 14 Tagen habe ich ja über Gideon gepredigt. Der trifft den Engel des Herrn und der bekommt auch den Auftrag, gegen die Midianiter zu kämpfen. Deswegen, wenn wir Gott begegnen, hat er meistens auch etwas uns zu sagen. Ich war ja lange Jahre aktiv in der SMD. SMD in diesem Fall nicht der Schiffsmeldedienst, auch nicht Surface Mounted Device, sondern Studentenmission Deutschland, die christliche Organisation an den Universitäten. Und diese SMD, wir hatten immer so ein Motto und das Motto hieß Sammlung und Sendung. Das ging darum, dass wir uns als Christen an der Universität treffen und uns sammeln und Gott begegnen. Und dass wir dann von ihm gesendet sind an die Universität, um unseren Mitstudenten Jesus zu bezeugen. Und dieses Motto findet sich auch in diesem Text. Ja, die Maria begegnet Jesus, sie versammelt sich mit Jesus und dann wird sie gesendet. So, jetzt ist heute in unserer Corona-Isolation das für einige Leute schwierig mit der Sendung. Deswegen ist jetzt für uns eine Zeit der Sammlung. Wir begegnen Gott in der Stille, alleine mit der Familie im kleinen Kreis. und hören, was er für einen Auftrag für uns hat. Einige von uns erleben das aber vielleicht gerade ganz anders. Sie haben recht viel Arbeit, weil sie vielleicht im Pflegeberuf arbeiten oder in anderen wichtigen Berufen. Ich habe gehört, die LKWs fahren auch noch. Oder in der Finanzdienstleistung haben manche Leute richtig viel zu tun. Und deswegen sind die gerade gar nicht isoliert und hocken zu Hause vor ihrem Rechner, sondern haben sehr viel Arbeit. Und in dieser Situation sollten wir uns fragen, was ist von Ostern her, Jesus lebt, unser Auftrag? Wir begegnen vielen Menschen, die gerade isoliert zu Hause rumhocken. Vielleicht sind unsere Nachbarn irgendwie von einer Existenzkrise betroffen. Vielleicht sind sie arbeitslos geworden in dieser Zeit. Oder ihr Onkel ist arbeitslos oder ihre Eltern oder vielleicht machen sich manche Leute Gedanken, ob ihre Verwandten oder sie selber so eine Krankheit überleben würden. Viele Leute haben gerade Ängste. Ich habe einen Artikel gelesen über eine Krankenschwester von der Intensivstation, die dort Corona-Patienten pflegt. Und dann kam sie zu Hause in ihr kleines Dorf und wollte in den Supermarkt gehen. Und da sagt eine andere Frau, die arbeitet da auf der Intensivstation. Und dann hat der Sicherheitsdienst die Frau aus dem Supermarkt geschmissen. Die Leute haben manchmal ganz irrationale Ängste, so dass die Krankenschwester, die sich den Hintern aufreißt, um die Leute gesund zu pflegen, nicht mal mehr ihre Familie mit Lebensmitteln vernünftig versorgen kann. Solche Sachen passieren zurzeit in unserem Land und daran merken wir, dass manche Leute gar nicht mehr normal und klug denken können, sondern irgendwie angstgesteuert sind. Vielleicht sind das manche unserer Nachbarn oder Arbeitskollegen, die wir noch begegnen, oder die Leute, die manche von uns pflegt. Wir begegnen doch diesen Menschen. Dann ist die Frage, was ist unser Auftrag von Jesus, der uns sendet? Wir haben eine Auferstehungshoffnung. Jesus lebt. Wir werden auch leben. Jeder, der an Jesus glaubt, wird so wie er auferstehen. Diese Auferstehungshoffnung setzt Kräfte frei. Wir wollen also in dieser Zeit Gott begegnen, damit wir hören, wie er uns ruft. Wir wollen daran denken, dass wir nicht einen toten Gott suchen, sondern einen lebendigen und uns an seinen Auftrag erinnern, denn die Begegnung mit dem Auferstandenen setzt Kräfte frei. Deswegen suche ihn, er lebt. Amen.